Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wiedewild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 89 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und bei mir ist auch in dieser Woche
Hendrik Wiedewild, Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin.
Wir zeichnen auf in dieser Woche am Donnerstag um 11 Uhr, weil wir noch auf den EuGH gewartet haben, der um 10 eine interessante Entscheidung zum Datenschutz verkündet hat. Die wollten wir euch mitbringen. Über die sprechen wir also heute. Wir sprechen aber nicht über die Entscheidung des EuGH zur Trassenpreisbremse, die auch gerade reinkam. Die deutsche Regelung verstößt demnach gegen EU-Recht, haben die Richterinnen und Richter geurteilt. Den Schienenverkehrsunternehmen drohen jetzt, zumindest laut der SZ, mehr Kosten in Milliardenhöhe. Bundesweit könnten Zugverbindungen im Nah- und Regionalverkehr gestrichen werden.
Super, die Bahn wird also noch schlechter. Mich überrascht hier überhaupt nichts mehr.
Ich bin mir nicht sicher, ob das möglich ist, aber ja.
Nicht mehr in dieser Folge werden wir auch sprechen über die EU Incorporated, also Inc., die Frau von der Leyen gestern vorgestellt hat. Das ist eine groß angelegte Unternehmensreform, die dafür sorgen soll, dass man Startups in Europa besser gründen soll und auch Scale-Ups sollen besser funktionieren. Teil des Vorhabens, und davon haben vielleicht die ein oder anderen, die sich mit dem Wirtschaftsrecht beschäftigen, schon gehört, ist das 28. Regime. Mit anderen Worten, es gibt eine weitere Rechtsordnung zusätzlich zu den 27, die wir in der EU schon haben. Und was daran dann gut ist und was daran vielleicht auch nicht so gut ist, wie sich das zum Beispiel mit dem deutschen Arbeitsrecht verträgt und der deutschen Insolvenzordnung, darüber sprechen wir irgendwann, bald wahrscheinlich, ausführlich, aber nicht heute. Heute sind das unsere Themen. Das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz fließt nicht in Infrastruktur und Klimaschutz. Dürfen die das? Wir schauen uns die Rechtslage an. Der EuGH setzt Maßstäbe, eine Kündigung nur wegen Kirchenaustritts ist rechtswidrig. Und jetzt? Zu viele Staatsanwälte mit Migrationshintergrund. Die Berliner Justizsenatorin hat das Berliner Partizipationsgesetz gestoppt, weil es verfassungswidrig sei. Maximilian Amos hat nachgefragt und erklärt uns, was da los ist. Und wir haben News über die DSGVO, die man jetzt nicht mehr ganz so leicht zum Schikanieren missbrauchen kann. Und wir berichten über juristische Scharmützel zwischen Compact und News sowie zwischen einer AfD-Abgeordneten und Korrektiv. Und zum Schluss geht es um wüstes, vulgäres, ja beleidigendes Feedback aus der KI.
Der Aufreger der Woche.
Im politischen Berlin gibt es praktisch nur noch ein Thema, Geld. Das Sondervermögen für Klimaschutz und Infrastruktur scheint nämlich schlicht zu versickern. Dabei hatte die Zweidrittelmehrheit aus CDU, CSU, SPD, Grüne und sogar Linke doch eigens das Grundgesetz geändert. Wir erinnern uns kurz vor der Wahl, das war ein ziemliches Hauruck-Verfahren, beziehungsweise das war kurz nach der Wahl, aber vor der Neukonstitution des Bundestags. Darüber haben wir gesprochen, dass das verfassungsrechtlich so ein bisschen
hakelig
ist. Genau. Und da war ja der Kernpunkt gewesen, dass es doch bitteschön um zusätzliche Investitionen gehen soll. Also nicht einfach nur Investitionen machen und dann hin und her schieben, sondern zusätzliche. So dachte man sich das jedenfalls. Aber was schert mich mein Geschwätz von gestern, wie es so schön heißt? 95% der neuen Schulden für Infrastruktur im Jahr 2025 zweckentfremdet. Das schreibt das IFO-Institut und das Institut der deutschen Wirtschaft Köln, IW, kommt immerhin noch auf 86%. Und ich habe eben gerade nochmal nachgeguckt, Jens Südekum, der ist ja mein Berater von Lars Klingbeil, der hat in einem Twitter, also X-Thread, auf wiederum Herrn Stelter geantwortet. Und da kommt er dann auf ungefähr 70%. Also kurzum, es wird ordentlich was zweckentfremdet.
Es ist auf jeden Fall ein mieser Wert.
Und wie viel, es ist alles jedenfalls nicht gut. Und die Panik ist natürlich jetzt riesengroß, denn am Sonntag wählt Rheinland-Pfalz. Und was die Koalition und zumal die CDU gerade nicht gebrauchen kann, ist ein neues Kapitel aus dem großen Buch Merz hält seine Versprechen nicht.
Also das Geschwätz von gestern, das steht ja aber auch im Grundgesetz. Katharina Dröge von den Grünen hat schon wieder mit dem Gang nach Karlsruhe gedroht.
Ganz genau. Es ist eben nicht nur Geschwätz, wobei die Grünen auf den Gedanken schon im Februar gekommen sind. Da zeichnete sich die Zweckentfremdung der Milliarden schon ab. Die seien in Konsum und in fossiler Vergangenheit gelandet, hörten wir da. Und wir kennen das alle, man legt Geld zur Seite und plötzlich ist es dann irgendwie weg, ausgegeben für dies und das.
Investierst du das dann auch in fossile Vergangenheit? Ich eher selten, ja, aber jetzt, ja, wer weiß.
In fossile Vergangenheit und ja, in Konsum auf jeden Fall.
Genau, der schon. Ja. So, jetzt weiter.
Genau. Leica-Kameras, das ist so meine Nemesis. Egal.
Das ist deine fossile Vergangenheit, ganz klar.
Also die Grünen haben damals schon zwei Rechtsgutachten erstatten lassen, um sich politisch aufzumunitionieren oder auch juristisch für die Politik aufzumunitionieren. Wir geben euch die in den Shownotes. Warum sind das gleich zwei, mag man sich jetzt fragen. Und ich habe mich das auch gefragt und ich habe es nicht ganz verstanden. Wahrscheinlich, weil beide nicht jetzt gerade ein Fanfarenstoß für die nächste Klage sind. Es sind nämlich alles recht unbekannte Gebiete, auf denen man sich da tummeln muss und ausloten muss, ob eine Klage erfolgreich wäre. Beide behandeln nämlich dieselbe Frage. Wie erfolgreich wäre ein Organstreitverfahren der Grünen-Fraktion wegen verfassungswidriger Umsetzung des Artikel 143h Grundgesetz, also dieses Sondervermögens, das man damals mit dieser Zweidrittelmehrheit geschnitzt hat. Diese beiden Gutachten setzen nur unterschiedliche Akzente. Die Rechtsanwälte Günther problematisieren die Prozessstandschaft in der Zulässigkeit, denn die Grünen machen ja Rechte des Bundestags geltend. Sie machen nicht eigene Rechte geltend, sondern die machen Rechte des Bundestags geltend. Und da ist jetzt die Frage, welche denn nun? Die Autoren Johannes Franke und Rudolf Verheyen heißen die, die sagen, die Schuldenbremse selbst sei das Recht, was geltend gemacht wird. Jedenfalls oberhalb so einer Spürbarkeitsschwelle. Da wird es also schon ein bisschen unklar.
ESO?
Genau. Und Professor Dr. Henning Tappe von der Uni Trier, der hat das andere Gutachten geschrieben und der leitet die Antragsbefugnis wiederum aus dem intertemporalen Budgetrecht ab. Also aus 110 Grundgesetz in Verbindung mit 38.1 Grundgesetz.
Toll, das kommt einem zumindest mal verschwommen bekannt vor. Ist das sowas wie die intertemporale Freiheitssicherung aus dem Klimabeschluss?
Genau, wir erinnern uns, ne, das, was man sozusagen jetzt an CO2 verpulvert, schränkt künftig die Freiheit ein und kann deswegen angegriffen werden vor dem Bundesverfassungsgericht. Und die Ironie ist natürlich, das Argument, dass man das doch bitte auch auf Haushaltsfragen übertragen müsste, das kommt normalerweise immer aus der Union. Die sagen nämlich, ja guck doch, bei dem Klima macht ihr das, aber jetzt wollt ihr hier Schulden machen, insbesondere gegenüber der SPD sagen sie das. Naja, und jetzt kommt dasselbe Argument, also dann doch von den Grünen, jedenfalls von den Anwälten, die sie beauftragt haben. In der Begründetheit unterstellen die Autoren Schutzwirkung der Einschränkung in 143h für die künftige Bundestage. Das wird jetzt also natürlich ein bisschen kleinteilig, denn das Grundproblem ist ja, dass du durch diese Regelung künftige Bundestage irgendwie daran hindern willst, sich zu verschulden. Aber andererseits hat ja jeder Bundestag ein eigenes Haushaltsrecht. Deswegen ist es insgesamt ja eine schwierige Konstruktion. Und da wird es dann auch sehr schnell sehr kleinteilig. Die Kernfrage lautet aber, was heißt zusätzlich, was ja in 143h drin steht, eigentlich konkret?
Genau, dieses zusätzlich, du hast es schon gesagt, das war ja damals auch des Pudels Kern, als es dann irgendwie schnell noch geändert werden sollte mit der Zweidrittelmehrheit. Aber im 143a Absatz 1 Satz 2 steht ja nur, Zusätzlichkeit liegt vor, wenn im jeweiligen Haushaltsjahr eine angemessene Investitionsquote im Bundeshaushalt erreicht wird. Sagt uns jetzt genau was?
Ja, genau. Und das ist das Pudelskern. Das ist das Problem, was wir jetzt hier debattieren. Das wird jetzt schnell ein bisschen undurchsichtig. Es gibt zwei Grenzen. Das habe ich auch erst nicht kapiert. Die eine steht im Umsetzungsgesetz zu dieser Grundgesetzänderung. Da kommen jetzt diese 10%, von denen ihr vielleicht in den Nachrichten auch schon was gelesen habt, vor. Danach reicht es, wenn 10% des Kernhaushaltes, also nicht des Sondervermögens, für Investitionen ausgegeben werden. Das heißt, du sagst, wir haben hier 10% des Haushaltes für Brücken ausgegeben. Dann würde eine Ansicht sagen, so, würde das Gesetz sagen, so, das reicht, das ist dann zusätzlich. Das sieht Tappe so, der Professor, der sagt, das ist allein entscheidend, auch wenn er sagt, politisch wäre es sinnvoll, wenn man das nicht nur an 10% festmacht, wenn man nicht nur darauf guckt, was im Kernhaushalt passiert, sondern eben sagt, das muss auch wirklich materiell zusätzlich sein. Aber es ist halt, wie es ist, man kommt nicht ums Gesetz rum. Franke Verheyen fordern dagegen eine materielle Zusätzlichkeit. Genau, das ist das andere Gutachten. Die fordern eine materielle Zusätzlichkeit, damit nicht ohnehin geplante Projekte ins Sondervermögen verschoben werden. Der berühmte Verschiebebahnhof, von dem wir in den Nachrichten auch viel gehört haben. Das heißt, du baust eine Brücke oder hast eine Brücke schon im Haushalt stehen und sagst dann, huch, wir haben ja das Sondervermögen, prima, dann schieben wir das da rein und dann verrechnen wir das. Das so soll es halt nicht funktionieren, aber so wird es offenbar häufiger gemacht. Das sind ja nun die beiden grünen Gutachten, oder die drei vielmehr. Ich habe zusätzlich noch mit Professor Dr. Hanno Kube, dem Direktor des Instituts für Finanz- und Steuerrecht von der Uni Heidelberg, gemailt, um ein bisschen sozusagen neutrale Einschätzung dazu zu bekommen.
Naja, der vertritt natürlich seinerseits häufig die Union und der hat sehr gerne damals vor dem Klimabeschluss gesagt, irgendwie, naja, das ist aber ein fieser Verschiebebahnhof hier. Insofern, ja, aber der hat ja eben diesen legendären Klima- und Transformationsbeschluss des Verfassungsgerichts erstritten. Der weiß also in dem Kontext Verschiebebahnhöfen von Finanzen auf jeden Fall Bescheid.
Genau, er weiß, wo es brennt und er steht jedenfalls nicht im Verruf, im Auftrag der Grünen zu arbeiten. Genau. Ob es da jemanden gibt, der komplett sozusagen neutral ist, weiß ich nicht genau. Haben wir jedenfalls nicht in der Kürze erreicht. Jedenfalls sieht er ein Problem. Er sagt also, dass wenn diese 10% gehalten werden, gäbe es kein verfassungsrechtliches Problem. Das ist also auch eher beim Prof als bei den Anwälten. Die arbeiten ja vielleicht eh ein bisschen interessensgeleiteter. Er sieht aber ein Problem darin, dass unabhängig von diesen 10% die Ausgaben des Bundes aus dem Sondervermögen immer investiv und nicht konsumtiv sein müssen. Das ist eine zweite Hürde. Das ist diese zweite Grenze, um die es da geht. Das heißt, investiv und konsumtiv, die Unterschiede muss man vielleicht einmal klar machen. Investiv heißt, dass man etwas baut, was danach weiter verwendet werden kann. Eine Brücke zum Beispiel. Und konsumtiv heißt, man schmeißt es raus, um existierende Schulden zu bezahlen, also meinetwegen Renten zu bezahlen oder die Gehälter von Beamten und solche Dinge sind das. Aber Rente alleine sind 120 Milliarden im Haushaltsjahr. Also das wirkt sich schon aus.
Aber langsam. Also wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dieser 10%-Hürde und der Pflicht zur Investition? Habe ich nicht verstanden.
Es geht in beiden Fällen darum zu verhindern, dass die Regierung sich vor Investitionen drückt. Die Zusätzlichkeit verhindert, dass man im Kernhaushalt Investitionen zurückfährt, weil man ja dieses Sondervermögen hat. Also Brücken streichen, Brücke übers Sondervermögen finanzieren, das erspart auf den Kopf hauen für soziales Zinsbeamtengelder. Also auf den Kopf hauen ist ein bisschen boshaft gesagt, ja. aber man will ja gerade nicht jetzt immer die ganze Zeit Geld ausgeben für das, was dann versickert, sondern man möchte ja investieren, damit die Wirtschaft wieder ins Brummen kommt und Deutschland wieder nach vorne geballert wird. Ne, das soll sich ja hier alles wieder ändern. Das ist die Zusätzlichkeit. Die Investitionspflicht sagt, dass was im Sondervermögen passiert, muss eine Investition sein, eben also nicht das andere. Hier sagt Kube, das sei ein verfassungsrechtliches Problem. Gemeint ist eine Qualitätsprüfung. Brücke ist also okay, das ist ganz klar eine Investition aus dem Sondervermögen. Die kann aus dem Sondervermögen bezahlt werden. Transformationskosten für Krankenhäuser sind zum Beispiel ein Grenzfall. Das kann ja Sachen sein, die wirklich eine Investition sind, aber es können auch Sachen sein wie, keine Ahnung, Lizenzen für Software oder sowas, ist bei der Digitalisierung der Verwaltung zum Beispiel ein Beispiel, wo du denkst, so ja gut, es modernisiert schon irgendwie, aber es sind ja eigentlich auch laufende Kosten. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Kernpunkt, dass diese Unterscheidung zwischen investiven und konsumtiven Ausgaben nicht so einfach ist, wie man sich das mit so Brückenbeispielen erst einmal vorstellt.
Also das Ganze ist auf jeden Fall relativ schwierig. Ich glaube, das können wir alle raushören. Glaubst du, dass Karlsruhe also diesmal nicht die Koalition sprengt? Anders als die Ampelkoalition?
Ja, also ich muss ja auch sagen, ne, wir reden jetzt hier so ein bisschen kompetent daher, aber natürlich ist das jetzt angelesenes Wissen. Ich habe mir viel durchgelesen, ich habe mir was von Hanno Kuber erklären lassen und trotzdem kann ich nicht für mich beanspruchen, dass ich das durchblicke, wie safe das ist. Ich glaube aber, dass genau das ein Problem ist, weil das ja auch ein bisschen die rechtliche Kontrolle erschwert. Ich glaube nicht, dass jetzt nochmal so ein Karlsruhe-Hammer reinkommt und die Koalition auseinanderhaut. Da berufe ich mich auf Kube, der sagt eben, verfassungsprozessual sei das alles sehr schwierig, weil man eben erstmal in Prozessstandschaft kommen muss als grünen Fraktion oder auch als Bürger, wenn man klagen würde. Die Schwelle sei sehr hoch, man müsse argumentieren, dass die demokratische Selbstgestaltungsfähigkeit des Parlaments geschwächt würde, etwa durch die Zinslasten. Ja, du kannst ja erstmal sagen, ja gut, das ist ein Verstoß und dann musst du ja noch irgendwie dazu kommen und das ist dann auch irgendwie eine Rechtsverletzung für dann den jetzt dadurch belasteten Bundestag und für die Zukunft. Also wir haben ja aus den Gutachten auch gesehen, intertemporale Freiheitsrechte, das sind lauter Klimmzüge, die du da machen musst. Das sieht also echt schlecht aus. Ja. Genau. Ich fürchte, um das kurz mal wieder auf mir vertrauteres Terrain der politischen Debatte zu schieben, diese Debatte ist schon so toxisch und toxischer als alles, was aus Karlsruhe drohen könnte. Denn just jetzt, während wir über die Zweckentfremdung des Sondervermögens sprechen und über die Schwierigkeit, Konsum und Investitionen auseinanderzuhalten, pocht die SPD auf die Reform der Schuldenbremse. Das wird noch zum richtigen Kracher führen, denn im Moment halten alle die Füße still wegen Rheinland-Pfalz. Aber einen Punkt haben die Sozialdemokraten, das steht so im Koalitionsvertrag drin, dass man da nochmal rangeht. Und das vor dem Hintergrund, was wir jetzt gerade an Nachrichtenlage haben. Herzlichen Glückwunsch.
So, jetzt machen wir wieder richtig Jura.
Auf hoher See.
Vom EuGH gab es nämlich in dieser Woche mal wieder was zum kirchlichen Arbeitsrecht. Die Richterinnen und Richter in Luxemburg haben entschieden, eine katholische Einrichtung kann einer Mitarbeiterin nicht ohne weiteres nur deshalb kündigen, weil sie aus der katholischen Kirche ausgetreten ist.
Es ging ja um die deutsche Caritas und die Frau arbeitete als Schwangerschaftsberaterin. Und sie war zunächst in der katholischen Kirche und ist dann, während sie für diesen katholischen Träger arbeitete, aus der Kirche ausgetreten.
Genau das war der Witz. Und daraufhin hat sie dann die Kündigung kassiert. Allerdings, und darum ging es in diesem Fall halt sehr viel, arbeiten im selben Job als Schwangerschaftsberaterinnen eben auch Nicht-Katholikinnen. Da hat die Frau jetzt gesagt, naja, das kommt mir irgendwie nicht logisch vor, dass ich dann deshalb gekündigt werde. Und da hat der EuGH auch genau angesetzt. Der EuGH sagt, wenn andere denselben Job ohne Kirchenmitgliedschaft machen, dann sei diese Kirchenmitgliedschaft wohl kaum für diese Tätigkeit wesentlich rechtmäßig und gerechtfertigt.
Dies ist wesentlich rechtmäßig und gerechtfertigt für die konkrete Tätigkeit. Das ist ja inzwischen so eine Art Standardformel geworden.
Genau, das macht der EuGH, aber halt auch nur der EuGH, seit dem berühmten Fall Egenberger. Und jetzt haben sie gesagt, eine Kündigung setzt unter anderem voraus, dass die Anforderung, nicht aus der Kirche auszutreten, unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeit und in Anbetracht des Ethos dieser Einrichtung, also das wird natürlich schon berücksichtigt, wesentlich rechtmäßig und gerechtfertigt ist.
Und bei einer Schwangerschaftsberatung sieht er das eher nicht?
Also jedenfalls nicht bei dieser, zumal diese Beraterin selber 5 Kinder hat und auch weiterhin bereit war, nach diesen katholischen Richtlinien zu arbeiten. Also die hat schon grundsätzlich gesagt, ich bin weiterhin bereit dazu, sozusagen eher in die Richtung zu beraten, dass Frauen das Kind bekommen sollen und so weiter. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, der über diesen Fall entschieden hat. Die war nicht aus weltanschaulichen Gründen ausgetreten, hat sie zumindest so gesagt, sondern aus finanziellen. Die wollte nämlich nicht nur die Kirchensteuer nicht bezahlen, sondern man lernt nie aus, zudem auch ein besonderes Kirchgeld nicht, das in der Diözese Limburg erhoben wird für, Achtung, konfessionsverschiedene Ehen.
Was?
Also ihr Mann war aus der Kirche, ja, es ist wirklich, was ist das denn? Ihr Mann war aus der Kirche ausgetreten wegen dieser Finanzaffäre um den früheren Bischof von Limburg. Wer kennt ihn nicht? Und danach hätte sie dann offensichtlich, weil sie dann konfessionsverschieden war, nachdem er ausgetreten ist, jährlich über 2000 Euro zahlen müssen. Da hat sie gesagt, das möchte ich eben nicht, hat aber zugleich eben immer gesagt, dass sie an ihren christlichen Werten und ihrem Glauben nichts geändert habe. Und der EuGH hat dazu auch gesagt, in einer solchen Situation scheint der Austritt an sich das Ethos oder das Recht des Vereins auf Autonomie nicht in Frage zu stellen. Aber, und das hat der EuGH eben auch betont, letztlich ist es jetzt Sache des Deutschen Bundesarbeitsgerichts, das final zu entscheiden.
Aber ist der Korridor damit nicht so eng gezogen, dass das BAG kaum mehr anders entscheiden kann, als die Kündigung für unwirksam zu erklären?
Wie so häufig, das kommt drauf an, wen man fragt. Wir haben für Beck aktuell 2 Experten gefragt. Der Arbeitsrechtler Professor Jakob Jusen von der Uni Bochum sieht es auch so wie du. Der EuGH hatte so stark darauf abgestellt, dass der Arbeitgeber Menschen für dieselbe Tätigkeit beschäftigt, die keine Kirchenmitglieder sind, dass das BAG an dieser Marschroute kaum vorbeikommen dürfte, sagte Herr Jusen. Für ihn stellte sich dann nur noch die Frage, wie der Austritt erfolgt ist, also namentlich, ob er in der Art und Weise ein besonderer kirchenfeindlicher Akt sei. Der Kirchenrechtler Professor Michael Germann von der Uni Halle-Wittenberg hat es anders gewichtet. Der hat gemeint, nur dass da auch Leute arbeiten, die nicht der katholischen Kirche angehören, würde nicht ausreichen. Es müsse auch berücksichtigt werden, wie die Kirche die ausdrückliche Abwendung von der kirchlichen Gemeinschaft und deren Motivation für die Eignung eines Arbeitnehmers bewertet. Und er meint, dass auch die Aufkündigung der finanziellen Solidarität gegenüber der Kirche da eine Rolle spielen könnte. Das ist halt echt so ein bisschen der Klassiker. Jeder liest, ehrlich gesagt, in sowas ja auch rein, was er lesen möchte.
Oje, oje. Und was liest du rein?
Also ich würde mich dem Arbeitsrechtler anschließen. Ich finde, der EuGH schreibt zumindest in seiner Pressemitteilung sehr deutlich, dass es ihm weiterhin darum geht, ob die Mitgliedschaft in der Kirche für diese Tätigkeit wesentlich rechtmäßig und gerechtfertigt ist und dass halt allein der Austritt gerade nicht ausreichen soll, wenn auch konfessionslose Menschen diesen Job machen und damit ja offensichtlich diesen Job man ohne Konfession machen kann. Aus meiner Sicht ist das ein recht deutlich formulierter Grundsatz vom EuGH. Dann Ausnahmen müsste die Caritas beweisen. Also keine Ahnung, kirchenfeindliche Gesinnung, wie der Jusen das gesagt hat. Oder man könnte ja auch plötzlich auf dem eigenen Insta-Account hetzen gegen die Kirche oder so. Es ist ja alles denkbar. Aber und das könnte dann natürlich auch eine Kündigung rechtfertigen. Aber so wie ich es verstehe, ist das dann halt in dieser Konstellation dann schon klar die Ausnahme von der Regel, dass eine Kündigung erstmal nicht ausreicht. Laut Professor Jusen hat übrigens die evangelische Kirche in Deutschland das wohl auch schon so ähnlich geregelt. Die haben schon in ihre Richtlinien reingeschrieben, dass allein der Austritt keine Kündigung rechtfertigen soll, nur wenn halt eine Kirchenfeindlichkeit dazu kommt. In der Grundordnung der katholischen Kirche heißt es dagegen immer noch, der Austritt führt in der Regel zur Beendigung des Rechtsverhältnisses. Davon kann ausnahmsweise abgesehen werden, aus schwerwiegenden Gründen, über die natürlich die katholische Kirche zu entscheiden hat. Und ich glaube ehrlich gesagt, das jedenfalls dürfte nach der Rechtsprechung des EuGH jetzt nicht mehr klappen. Denn die haben gesagt, die nationalen Gerichte dürften zwar nicht die Legitimität des Ethos der betreffenden Kirche als solches beurteilen, Kirchen haben eben mehr Spielraum als andere Arbeitgeber, aber es sei sehr wohl Aufgabe der Gerichte zu beurteilen, ob eine berufliche Anforderung für diese Art der Tätigkeit wesentlich rechtmäßig und gerechtfertigt sein.
Und jetzt warten wir nochmal auf das BAG.
Naja, und wir hoffen, dass die Arbeitsrichterinnen und Richter in Erfurt nicht noch vom Fall Egenberger traumatisiert sind. Denn wir erinnern uns, erst im vergangenen Oktober hat ja das Bundesverfassungsgericht auf die Verfassungsbeschwerde einer Diakonie eine Entscheidung des BAG aufgehoben. Und die hat damals auch auf EuGH-Rechtsprechung beruht, nämlich eben dem zitierten Fall Egenberger. Und da hat der EuGH diese Anforderungen an kirchliche Arbeitgeber erstmals aufgestellt. Wir haben das in Folge 71 besprochen, packen wir euch nochmal in die Shownotes. Also es könnte sein, dass die Kirchen, selbst wenn das BAG jetzt hier so entscheidet, wie wir das nach der EuGH-Rechtsprechung vermuten würden und diese Kündigung jetzt für unwirksam erklärt, dass dann die Kirchen wieder nach Karlsruhe ziehen. Und ob sich dann der EuGH und das Bundesverfassungsgericht im Verhältnis dieser Selbstbestimmtheit und des Spielraums von kirchlichen Arbeitgebern langsam annähern, ganz ehrlich, also da wage ich keinerlei Prognose. Und bisher habe ich auch noch keinen gefunden, der da so richtig eine tragfähige Prognose gewagt hat.
Ich sag's, wie es ist. Ich könnte mit dir den ganzen Tag lang Kirchenarbeitsrecht rauf und runter machen. Und das machen wir
oder
dann hier auch.
Oder? Ist schon ein bisschen sexy, ne? Den Artikel von Janina mit den Einschätzungen der Experten findet ihr natürlich in den Shownotes.
Und in Berlin?
Ja, in Berlin hat die Justizsenatorin Felor Badenberg die bisherigen Einstellungsregeln bei der Staatsanwaltschaft gestoppt. Konkret geht es um das Berliner Partizipationsgesetz, schwieriger Satz. Das sah nämlich vor, dass Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund besonders zu berücksichtigen seien. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, erstmal als ich das gelesen habe, das wäre so irgendwie so ein Trump-mäßiger Move gegen Diversity und Inclusion. So aller alte weiße Männer werden jetzt benachteiligt durch die Bevorzugung von Menschen mit Migrationshintergrund. Aber es gibt ein Gutachten von der Kanzlei Redecker, dass diese vorherige Regelung aus dem Berliner Partizipationsgesetz wohl für verfassungswidrig hält. Das hat der Kollege Max Amos sich genauer angesehen und auch mal bei der Justizsenatorin nachgefragt. Hallo Max.
Hallo Pia.
Wo kam das jetzt her, das Thema? Gab es jetzt plötzlich Fälle, in denen da was schiefgelaufen ist?
Ja, das hatte wohl der Tagesspiegel, glaube ich, zuerst berichtet und ging darauf zurück, dass sich, glaube ich, tatsächlich jemand beschwert hat. Also die Justizverwaltung in Berlin hat mir auf meine Anfrage mitgeteilt, dass das letzten Herbst wohl erstmalig aufgefallen sei. Also dahinter stecken...
Aufgefallen.
Ja, dahinter stecken, glaube ich, tatsächlich zwei Bewerberinnen, die sich da wohl drüber beschwert haben, weil sie da eben nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden sind. Und ja, der Tagesspiegel hat es berichtet und berichtet auch darüber, dass es wohl einen Eilantrag gibt, den ein Gericht derzeit prüfe.
Okay, also irgendjemand versucht sich da womöglich einzuklagen.
Genau, ja, das ist die Vermutung. Und die Praxis, wie du sagst, hat Frau Badenberg jetzt erstmal gestoppt. Und da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, was das genau bedeuten soll überhaupt. Und lässt diese Regeln jetzt überprüfen oder hat sie überprüfen lassen schon eigentlich.
So, und was genau ist da jetzt Stein des Anstoßes?
Also dieses Partizipationsgesetz, das gibt's jetzt in der derzeitigen Form seit 2021, glaube ich. Das ist auch so ein rot-rot-grünes Projekt gewesen. Und das verlangte zum einen, dass Bewerber mit Migrationshintergrund bei der Einstellung in besonderem Maße berücksichtigt werden sollen, wenn die Qualifikationen gleich sind. So wenig überraschend erstmal. Mhm. Das hat man ja öfters mal gelesen. Aber es sah auch vor, dass mindestens so viele Menschen mit Migrationshintergrund zu den Bewerbungsgesprächen eingeladen werden sollen, wie es dem Anteil der Berliner Bevölkerung entspricht. Das steht so im Gesetz drin. Das sind momentan etwas über 40%, oder also circa 40%, glaube ich, an Bewerbern mit Migrationshintergrund, die man dann halt zum Vorstellungsgespräch anteilig einladen muss demnach. Die Idee war natürlich irgendwie mehr Teilhabe, eine buntere Verwaltung. Das galt ja auch nicht nur für die Staatsanwaltschaft, sondern für die ganze Verwaltung in Berlin. Hat aber jetzt wohl dazu geführt, bei der Staatsanwaltschaft, dass besser qualifizierte Bewerber ohne Migrationshintergrund nicht eingeladen worden sind.
Warum genau soll das jetzt verfassungswidrig sein? Ich meine, wir wissen ja, nicht jede Ungleichbehandlung ist eine Diskriminierung. Und es gibt ja ganz offensichtlich eine strukturell bedingte Unterrepräsentanz von Menschen mit Migrationshintergrund.
Ja, das ist so. Die Senatsverwaltung hat deshalb das ja auch juristisch prüfen lassen. Du hast ja schon gesagt, also es gibt ein Gutachten von Redecker und dann gibt es noch so eine interne rechtliche Begutachtung der Senatsverwaltung. Und die sind beide wohl zu dem Ergebnis gekommen, dass das gegen die besten, also gegen den Grundsatz der Bestenauslese für den öffentlichen Dienst verstößt, also Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz. Und auch gegen den allgemeinen Gleichheitssatz beziehungsweise dieses Diskriminierungs- aber auch Bevorzugungsgebot aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz. Ich habe dazu nochmal nachgefragt, was man jetzt genau damit meint, ne, weil das ist ja erstmal so ein raumgestelltes Verstößt halt dagegen. Ne, und dann hat mir die Senatsverwaltung eben mitgeteilt, dass die Anwendung dieser Vorschriften den Bewerbungsverfahrensanspruch von Personen ohne Migrationshintergrund verletze. Also das ist ja so, ich habe ja ein subjektives Recht, wenn ich jetzt, also dass so bestimmte Kriterien eben eingehalten werden, wenn ich mich beim öffentlichen Dienst bewerbe, dass das irgendwie nach Befähigung geht und halt den fachlichen Kriterien zuallererst mal. Und wenn man jetzt eben dieses Partizipationsgesetz wortlautgetreu auslege, so haben sie mir geschrieben, dann gebe das eben nicht her, beziehungsweise müsste man konsequenterweise eigentlich dagegen verstoßen. Denn Artikel 3 Absatz 3 Satz 1, sagen sie, verbietet es ausdrücklich, dass eine Person unter anderem wegen ihrer Abstammung oder Herkunft bevorzugt wird.
Ja.
Das klingt jetzt erstmal so, dass dann quasi jede Anknüpfung an eines dieser Differenzierungsmerkmale grundsätzlich verboten wäre. Also das ist quasi auch das, was Sie eben gesagt haben, dieses Bewerber werden bei gleicher Eignung, werden Bewerber mit Migrationshintergrund bevorzugt. Man kennt das ja auch mit Schwerbehinderten zum Beispiel. Da gibt es ja auch schon mal diese Klauseln, auch im öffentlichen Dienst schon gesehen. Das klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen sehr weitgehend, diese Auffassung. Deswegen, ich glaube, man muss das eher so verstehen, dass, also wenn die gleiche Eignung vorliegt, dann darf man schon sich auf diese Migrationsgeschichte zum Beispiel beziehen. Ich habe das nämlich noch nachgeschaut. Das ist durchaus zulässig, auch in Form von Quoten darf man das als sogenanntes Hilfskriterium. Das heißt also, wenn ich jetzt im öffentlichen Dienst Leute einstelle und muss prinzipiell, ist die Grundregel, ich muss immer nach Eignung und Befähigung gehen. Und dann, wenn ich diese Kriterien alle ausgeschöpft habe und habe da Leute, die gleich geeignet sind, dann darf ich aber schon danach schauen, dass ich damit zum Beispiel irgendwelche Gleichstellungsziele verfolge oder sowas.
Das naja, ist aber dann wäre ja doch wieder die Quote das Problem, selbst wenn sie vielleicht nicht sozusagen an sich das Problem ist, aber dann wäre ja das Problem, dass die Quote schon über das Bewerbungsgespräch entscheidet, korrekt? Das dürfte
genau,
dann wahrscheinlich
der Punkt sein. Das ist hier, glaube ich, das Problem. Also nicht das, was man sonst auch öfter schon mal kennt aus Ausschreibung, dass dann eben drin steht, ja, bei gleicher Eignung schauen wir da und danach, sondern dass man hier quasi diese feste Quote gemacht hat, die Leute werden gar nicht erst eingeladen, die jetzt... Also nach den 60% ohne Migrationshintergrund, da laden wir halt einfach keinen mehr ein. Und dann kommt man eben im Zweifel dazu, dass dann Leute mit schlechteren Noten vielleicht nicht eingeladen werden, während Leute, die eigentlich bessere Noten gehabt hätten, aber den falschen, weil fehlenden Migrationshintergrund nicht eingeladen werden und dann natürlich auch keinen Zugang haben zu dem weiteren Bewerbungsverfahren. Ne?
Also ohne, dass man sich detailliert damit auseinandergesetzt hätte, klingt das irgendwie hörenswert, muss ich sagen. Aber also Philor Badenberg hat die Anwendung dieses Partizipationsgesetzes deshalb jetzt gestoppt. Heißt, also sie hat jetzt erstmal gesagt, wir machen das nicht mehr. Was sagen denn die anderen in der Berliner Politik so dazu? Also du hast es schon gesagt, das war ein rot-gut-grünes Projekt. Wie sind da so die Reaktionen?
Genau, also die sind sich, sind uneins.
Überraschung.
Haus in Berlin. Also SPD und Grüne finden das natürlich gut, klar, weil sie haben es ja auch selber geschrieben mit, die Linken wahrscheinlich auch. Die Grünen jedenfalls haben sich auch explizit beschwert und sagen, das sei ja irgendwie so ein Alleingang von Frau Badenberg und die können ja schließlich nicht einfach entscheiden, dass ein Gesetz verfassungswidrig sei und man das jetzt nicht mehr anwenden wolle.
Klingt jetzt auch irgendwie nicht total unplausibel.
Finde ich auch wieder hörenswert. Also dass man jetzt nicht so als Senatorin plötzlich sagen kann, Moment, das ist doch alles verfassungswidrig. Noch kurz dazu, was sie jetzt gemacht hat, ist, sie sagt, wenn wir jetzt der Überzeugung sind, das ist verfassungswidrig, dann müssen wir es halt verfassungskonform auslegen und anwenden, dieses Gesetz. Heißt also wahrscheinlich dann eben ohne diese Quote. So kann man es ja nur verstehen.
Genau, also ohne die Quote quasi vorgeschaltet vor die Bewerbungsgespräche. Ja.
Genau.
Also so ist, das ist dann wahrscheinlich irgendwie, wäre wahrscheinlich das Ergebnis. Sie will jetzt das Gesetz also überarbeiten lassen oder wie?
Das ist jetzt der längerfristige Plan. Also sie haben ja gesagt, dass man schon das irgendwie natürlich ändern möchte. Das ist ja kein Zustand, dass man jetzt ein Gesetz hat, was man selber verfassungswidrig hält und dann irgendwie nicht mehr anwenden möchte. Also wünschenswert wäre wohl, das Gesetz überarbeiten zu lassen. Da muss man natürlich aber auch dann Mehrheiten für finden im Abgeordnetenhaus. Ne? Und andernfalls haben sie mir geschrieben, aus der Senatsverwaltung sei auch eine abstrakte Normenkontrolle denkbar. Dann geht es also eventuell noch vor das Verfassungsgericht. Aber wer weiß, vielleicht, wenn da jetzt ein Verwaltungsgericht mit befasst ist, vielleicht liegt das ja auch noch vor und dann kommt es auf diesem Wege dann zu einer verfassungsgerichtlichen Prüfung.
Also irgendwie kann man sich denken, dass da auf jeden Fall noch was kommt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Wir fanden das tatsächlich eine interessante Frage struktureller Benachteiligung, ganz unabhängig davon, dass hier ja mit der Staatsanwaltschaft in Berlin ja auch noch ganz direkt die Jura-Bubble betroffen ist. Den Artikel von Max dazu packen wir euch natürlich in die Shownotes. Danke, Max.
Ciao.
Die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, sorgt bei manchen Unternehmen für Ärger, weil sie missbraucht werden kann und auch wird. Nämlich für Auskunftsansprüche und auch für Schadensersatzansprüche, unter anderem dafür, dass eine schikanös erfragte Auskunft nicht erteilt wird. Und dieser Praxis schiebt der EuGH nun einen Riegel vor. Ich zitiere mal den Leitsatz aus der PM, der ist nämlich ganz aufschlussreich. Ein Antrag auf Auskunft über die eigenen personenbezogenen Daten kann als missbräuchlich eingestuft und zurückgewiesen werden, wenn er allein in der Absicht gestellt wird, anschließend Schadensersatz wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die DSGVO zu fordern. In diesem Fall war das eine Person aus
Dieser
Österreich.
Fall ist einfach so krass, das ist so ein frecher Fall.
Genau, ja, aber es ist so ein bisschen, wir hatten früher so AGG-Hopper, die haben, an die musste ich viel denken.
Die gibt's auch nicht nur früher, die gibt's immer noch, genau. Also, richtig, das sind jetzt die DSGVO-Hopper, natürlich.
Der Liberale in mir sagt natürlich, das sind einfach nur Opportunity-Seeker, ja, die gucken halt, wie sie das System irgendwie aufs Kreuz legen können, aber es nervt natürlich. In diesem Fall war das eine Person aus Österreich, die wohl im Internet, zumindest im österreichischen Internet, bekannt sein soll. Und der hat sich bei so einem Newsletter von Brillenrottler angemeldet. gemeldet. Und danach hat er, ich glaube 13 Tage danach, Auskunft verlangt. Brillenrottler sagte nein, weil Brillenrottler diesen Menschen eben aus dem Internet kannte.
Also das muss man sich kurz vorstellen. Das war ein armer Optiker, bei dessen Newsletter sich jemand angemeldet hat. Und dann sagt er 14 Tage später, jetzt gib mal Auskunft, was du für Daten über mich gespeichert hast.
Ja, naja, und Brillenrottler ist ein Familienunternehmen. Ich weiß gar nicht, wie groß sie sind, aber ne, da kann man ja mal ein bisschen, kann man es ja mal ein bisschen probieren. Also Zitat aus der Mitteilung des Gerichts: aus verschiedenen Medienberichten, Blogbeiträgen und Berichten von Rechtsanwälten sei ersichtlich, dass sich der Antragsteller systematisch zu Newslettern verschiedener Unternehmen anmelde, dann Auskunft beantrage und schließlich Schadensersatz einfordere. Das tapfere Amtsgericht Arnsberg hat diese Sache dann also vorgelegt beim EuGH und schon das erste Auskunftsersuchen kann missbräuchlich exzessiv sein, antwortete daraufhin jetzt der EuGH und führt auch aus, das ist der Fall, wenn formal zwar Anspruchsgrundlage erfüllt wäre, aber künstlich diese Voraussetzung erst geschaffen wurden, sprich durch so eine Newsletter-Anmeldung.
Mhm. Wer hätte das gedacht?
Und das, ja, aber das Interessante ist, der EuGH sagt, wie kriegt man das denn jetzt raus? Weil ne, du kannst ja immer sagen, es ist ein Querulant, genau. Aber wie kriegst du es raus? Und da sagte der EuGH, öffentliche Informationen können dafür herhalten. Also das, was irgendwelche Rechtsanwälte in irgendwelchen Blogs herumnörgeln, kann man dann heranziehen und sagen, guck mal, den Kandidaten kennen wir doch, dem geben wir jetzt keine Auskunft. Und mit ein bisschen Glück und EuGH-Rechtsprechung kriegen wir es hin.
Das wiederum ist übrigens tatsächlich total interessant für die AGG-Hopper-Fälle, weil da tatsächlich viele Gerichte entscheiden, öffentlich zugängliche Daten dürften nicht ausgewertet werden.
Eben, das ist nämlich wieder, da kneift sich sozusagen der Datenschutz in den eigenen Schwanz.
Da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Wenn du keine öffentliche Information personenbezogener Daten benutzen darfst, und das darfst du ja in aller Regel für gar nichts und niemals, dann ist halt Essig. Aber gut, also jedenfalls dann entfällt der Schadensersatzanspruch auch gleich mit. Das ist vielleicht noch wichtig dazu zu sagen. Also man kann nicht nur den Auskunftsanspruch zurückweisen, wenn er exzessiv ist, sondern auch ein Schadensersatzanspruch entfällt, wenn eigenes Verhalten die entscheidende Ursache für den Schaden ist. Sprich, du meldest dich selbst an, dann sind die Daten da und dann willst du querulatorisch Auskunft erlangen und dann kriegst du die Auskunft nicht und dann willst du dafür Schadensersatz. Das geht nicht, weil du hast das selbst gesetzt, die Ursache. Also so eine Art. Venire contra factum proprio heißt das, glaube ich, ne?
Richtig, also. Sehr gut. Das sind ja erstmal sehr gute Nachrichten, ne, für Unternehmen und solche DSGVO-Fans, die um den Ruf des Datenschutzes bangen.
Absolut, ja. Also, und das kann ich auch verstehen, denn auch wenn ich sehr gegen den Datenschutz hetze, aber er hat ja auch durchaus seine paar sinnvolle Dinge. Und die gehen natürlich kapeister, wenn jemand das so ausnutzt. Jetzt ist aber tatsächlich die Frage, und du hast schon die Bezüge zum Arbeitsrecht aufgetan, wie läuft das jetzt in der Praxis? Also gibt es dann bald so einen Telegram-Kanal, wo dann für über querulatorische DSGVO-Hopper Nachrichten ausgetauscht werden? Und wie führt man die dann ein? Also ich habe da so ein paar Fragezeichen. Aber das ist jetzt alles Sorge vom Amtsgericht Arnsberg und allen anderen, die sich damit herumschlagen müssen. Insofern.
Das müssen jetzt die armen Richterinnen und Richter im Sauerland übernehmen. Wir haben noch zwei juristische Scharmützel aus dem kommunikativen Kulturkampf rechts gegen links für euch dabei. Die Rechercheplattform Korrektiv hat vor dem Landgericht Berlin verloren gegen eine AfD-Abgeordnete. Es ging wieder mal um den Korrektivbericht Geheimplan gegen Deutschland aus dem Januar 2024. Wir erinnern uns über das Treffen von rechten und rechtsextremen Akteuren in einem Potsdamer Hotel im November 2023. War das? Ihr wisst noch, danach war ganz Deutschland auf den Straßen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Und seitdem klagen mehrere Teilnehmende an diesem Treffen gegen die Berichterstattung von Korrektiv, unter anderem eben Gerrit Huy. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, eine AfD-Abgeordnete jetzt in erster Instanz halt vor dem Landgericht Berlin gewonnen hat. In dem Bericht hat Korrektiv das Konzept der Remigration, das der Identitäre Martin Sellner dort vorgestellt hatte, als Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger bezeichnet. Fraglich ist seitdem im Prinzip eigentlich immer in allen Verfahren, ob es da eben auch um die Ausweisung deutscher Staatsbürger ging, weil das halt evident verfassungswidrig wäre. Und das eben darf Korrektiv jetzt laut Landgericht Berlin nicht mehr weiterverbreiten, dass das dort gesagt worden sei. Dann geht es auch noch um eine Äußerung des Anwalts Ulrich Vosgerau, der eben auch schon klagt, und noch was aus einem anderen Artikel der Rechercheplattform. Es ist am Ende auch relativ kleinteilig, aber umso lauter wird natürlich jetzt um die Deutungshoheit gestritten. Der Anwalt der AfD-Abgeordneten, die jetzt gewonnen hat, meint, dass LG Berlin hätte Kernaussagen des Korrektivberichts verboten. Der Chefredakteur von Korrektiv dagegen meint, es gehe um taktische Nebelkerzen, die den Kern des Berichts nicht mal berührten. Und der Justus von Daniels, heißt der Chefredakteur, hat darauf hingewiesen, dass Korrektiv vor dem Landgericht Hamburg schließlich in genau denselben Fragen gewonnen hätte. Das stimmt, das Landgericht Hamburg hat genau diese Passagen für zulässig gehalten. Aber vorbei ist damit sowieso nichts. Wir wollten es euch aber mitbringen, denn man kann davon ausgehen, dass es weitergeht. Weder die Hamburger Urteile noch das neue Urteil aus Berlin sind rechtskräftig. Ist ganz spannend, diese ganze Geschichte. Da haben wir schon auf Beck aktuell mehrere Beiträge dazu, auch zu der sehr ausgeprägten Kommunikationsarbeit, gerade von den Kanzleien, die diese Verfahren begleiten, packen wir euch in die Shownotes.
Die NGO Compact hat hingegen gewonnen in einer ihrer zahlreichen Streitigkeiten mit dem Krawallportal News.
Ja, dieses Mal hat Compact geklagt gegen Äußerungen von News. Das rechte Online-Portal hatte mehrfach suggeriert, die Kampagnenorganisation Compact erhalte staatliche Gelder und hat dafür dann immer neue diffuse Formulierungen gebraucht. Hintergrund des Vorwurfs von News ist, dass Compact mit einem Gesellschaftsanteil an der HateAid GmbH beteiligt ist, also der liegt bei über 30%. Und die HateAid GmbH, die erhält staatliche Förderung. Außerdem nutzt die Organisation Steuervorteile über die Demokratiestiftung Compact. News schrieb deshalb mal von einem staatlich finanzierten NGO-Milieu, mal von einer staatlich finanzierten Gruppe. Das OLG Hamburg hat jetzt festgestellt, das sei keine bloße Meinungsäußerung, sondern Compact sei in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt, weil Compact eben nicht staatlich finanziert werde. Die NGO selbst erhalte keinerlei staatliche Zuwendungen und genau das suggerierten diese Beiträge aber. Auch das packen wir euch natürlich in die Shownotes.
So, zum Schluss kommen wir noch zu einem anderen Thema. Verpiss dich in dein Elend, stinkender Haufen Schrott.
Wie meinen, Herr Dr. Widowit?
Das war nicht ich, das war Grok, also die AI von Elon Musks Plattform X. Und Stefan Niggemeier, seit kurzem bei der SZ, über Mediengründer, die meisten werden ihn wahrscheinlich irgendwie mal gehört haben, hat sich gefragt, wenn Grok jemanden beleidigt, wer kann dann eigentlich gegen wen klagen? Und das hat er daraufhin in einem schönen Text für die SZ ausbuchstabiert. Und wer Stefan Niggemeier kennt und liest, weiß, das wird sehr lustig und gehaltvoll. Also, Grok, die Musk-AI ist berüchtigt für einen speziellen Humor, nämlich den von Musk. Mhm. Man kann Grok also auffordern, jemanden vulgär zu roasten. Roasten, das ist ein Begriff, ja, da kommt aus der...
Das Wort habe ich auch neu gelernt.
Aus der amerikanischen Comedy, da gibt es eben dieses Roasten, dass man also die anderen herabwürdigt, das aber auch irgendwie auch eine lustige Art und Weise ist. Ist ein Genre, muss sich jeder mögen, aber ist bekannt, dass es das gibt. Und jeder vermeintliche und körperliche und biografische Makel wird dann zur grotesken Schmähkritik genutzt. Jörg Kachelmann etwa bekam auf Anfrage eines Nutzers an Grok dies mit auf den Weg, du verpisster Wetterficker mit deinem scheiß Anti-Rechts-Hass.
Irgendwie drängt sich mir das Gefühl auf, dass dir das alles irgendwie Freude bereitet. Aber was ist da jetzt schon mal rechtlich dran?
Wer möchte nicht gern mal die Sau rauslassen? Also Stefan hat nachgefragt, bei Grok selbst, aber auch bei Ralf Höcker, der ja bekanntlich Herrn Kachelmann vertritt.
Und die Kölner Kanzlei Höcker zieht sich durch die komplette Folge. Die vertreten nämlich Herr Ulrich Vosgerau und die AfD-Politikerin, die sich gegen die Korrektivrecherche gewehrt hat. Ja.
Man kommt praktisch nicht an ihm vorbei. Mhm. Und Höcker, um den Kreis zu schließen, hat ja auch mal Comedy gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Wie auch immer. Höcker sagt jedenfalls dann, was hier vermutlich niemanden überrascht. Die Posts seien eindeutig beleidigender Natur. Auch die Anstiftung zu einer Beleidigung ist strafbar. Das Problem sei nun aber, Straftaten können von Menschen, nur von Menschen begangen werden. Eine KI ist aber kein Mensch. Naja, das können wir uns alles denken. Aber das jetzt für die SZ im breiten Publikum gemacht werden. Und damit kann sie sich jetzt halt nicht strafbar machen. So.
Und dann im strafrechtlichen Sinne auch nicht anstiften. Aber Grok könnte doch einfach die Tatwaffe sein oder das Werkzeug, um mal direkt in die richtige Richtung zu gehen, oder?
Genau, das ist ganz wundervoll. Höcker vergleicht Grok mit einem Hund, was uns wiederum eine Continuity beherrscht, denn bei deinen Abschluss-Rausschmeißer-Sachen geht es ja immer um Hunde, so sind wir auch diesmal wieder auf den Hund gelandet.
Nicht überhaupt, ist auch immer, es ging immer um Autos, das stimmt auch überhaupt nicht. Also können wir jetzt hier weitermachen. Also Grok ist wie ein Hund, den man losschickt, damit er jemanden beißt, oder wie?
Genau, ja. Und also um einen Fall der mittelbaren Täterschaft, 25.1.2 der Alternative StGB, aber schränkt Höcker ein, natürlich ist da ein Störgefühl, immerhin wüsste man ja nicht, was die KI da genau ausspucken wird. Man sagt ihr nur, mach mal, und dann kommt da was raus. Und dann ist ja schon die Frage, ist das dann noch Tatherrschaft? Kachelmann selbst will übrigens nicht klagen. Er sagt, das zitiere ich auch nochmal, neben den üblichen Mord und anderen Drohungen sowie Beleidigungen von rechtsextremistischer Seite ist es keine große zusätzliche Belastung, wenn diese Leute nun auch noch eine KI dazu bringen, dies für sie zu übernehmen. Ich hatte es einfach nicht auf der Bingo-Karte, aber was hatte man als Boomer schon drauf von den Dingen, die in den letzten Jahren passiert sind? Ich fühl's.
Ich fühl's auch. Ja,
Im Text zitiert Stefan dann noch Tobias Vosberg, den kennen wir hier auch, weil wir ihn schon mal im Interview hatten, Jura und KI-Podcaster und so. Der sagt dann noch was zur Haftung der Plattform, das könnt ihr euch aber alles selbst durchlesen.
So, und jetzt ist doch die große Frage, hast du schon mal jemanden roasten lassen?
Also ich habe uns roasten lassen tatsächlich und jetzt bitte ich alle Beteiligten, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, sich anzuschnallen. Stellt euch vor, zwei Juristen setzen sich hin, schauen auf die Woche und denken sich, hey, lass uns das jetzt so trocken wie Pizzateig vom Vortag erzählen, bis den Hörern die Eier einschlafen. 50 bis 60 Minuten lang wird dann abwechselnd so getan, als wäre man total objektiv, während man eigentlich nur die eigene Meinung in juristischen Feigenblättern versteckt. Wie bitte? Und die Chemie zwischen den beiden, wie zwei Referendare, die sich beim Mündlichen noch nie gesehen haben und jetzt gezwungen sind, nett zueinander zu sein. Pia, du hast da einen sehr interessanten Punkt angesprochen. Ja, Hendrik, und du hast gerade 45 Sekunden gebraucht, um Ja zu sagen. Macht mal ein Kussfoto, dann können wir wenigstens drüber lachen. Fazit. Gerechtigkeit und Loseblatt ist der Inbegriff von gutem Journalismus für Juristen, die Angst haben, ein richtiges Wort zu benutzen. Es ist, als würde man den LTO-Newsletter nehmen, sorry guys, ihn vertonen und dann die Lautstärke auf erzkonservativer Spießbürger stellen.
Wie großartig. Bitte? Die Ex-Kolleginnen und Kollegen von der LTO auch nochmal gleich mitgedisst. Grüße gehen ganz dringend raus. Und die Abmahnung an X geht natürlich auch raus. Alles eine totale Frechheit.
Fühlst du dich gesehen? Erzkonservativ, das bist du von uns beiden, oder?
Absolut. Ich fühle mich geradezu ertappt. Mir reicht das jetzt für heute. Wenn ihr uns auch einen Roast schicken wollt, schreibt uns bitte an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de.
Wir sagen Danke an Maximilian Amos, Janina Schäfer und Jonas Scherne sowie natürlich Grog. Dank an unseren Producer Matthias Pletz und danke an euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.